Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du einen weiteren Podcast aus unserer Kooperation mit dem Kohlhammer Verlag. Wir sprechen dazu mit Frau Schönhofer-Nellesen und Professor Roman Rolke zum Thema Wenn das Leben zu Ende geht. Einblicke in eine moderne Palliativversorgung.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Leute, ich sage herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Heute sind wir zu dritt und ich begrüße ganz herzlich erstmalig bei uns Frau Veronika Schönhofer-Nellesen und Herrn Roman Rolke, beide aus Aachen. Beide werden sich auch selber gleich nochmal kurz vorstellen und wir sprechen heute zusammen im Rahmen des Projektes, das wir mit dem Kohlhammer Verlag betreiben. Beide Gäste haben ein Buch zusammen herausgegeben mit dem Titel Palliative Care Multiprofessionell. Es ist ein fallbasiertes Lehr- und Lernbuch. Sehr lesenswert, habe ich auch schon reingeguckt und wir möchten über die Frage sprechen, wie sieht eigentlich eine zeitgemäße palliative Versorgung aus? Was können wir da mitnehmen für unsere tägliche Arbeit? Und wie immer am Anfang würde ich beide Gäste bitten, sich einmal kurz vorzustellen, wo sie kommen, was sie machen, wieso sie Berührungspunkte mit der Palliativmedizin sind oder vielleicht auch waren, die ersten Berührungspunkte. Und ich würde sagen, Ladies first, und würde Frau Schönhofer-Nellesen bitten, sich einmal kurz vorzustellen.
Ja, Veronika Schönhofer-Nellesen aus Aachen. Ich mache hier die Geschäftsführung vom Palliativen Netzwerk. Das ist ein Zusammenschluss seit 2008 zu einem gemeinnützigen Verein von etwa 70 Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen. Das ist so der eine halbe Hut sozusagen. Und mit einer anderen halben Stelle leite ich das Bildungswerk Aachen. Das ist eine vom Land Nordrhein-Westfalen zertifizierte Weiterbildungseinrichtung, gemeinwohlorientiert für Erwachsene. Das sind so meine beiden Hüte.
Okay. Wie lange sind Sie schon in der Palliativversorgung tätig?
Also diese Stelle, die ich jetzt im palliativ- und hospizischen Bereich habe, seit 2005.
Also auch schon lange dabei, heißt das. Mhm. Super. Herr Rolke, wie ist das bei Ihnen?
Ja, also mein Name ist Roman Rolke, bin sonst Direktor der Klinik für Palliativmedizin, habe die Professur hier, den Lehrstuhl für Palliativmedizin an der Uniklinik Aachen und darf hier an der Seite von Veronika Schönhofer-Nellesen der Vorsitzende sein von diesem palliativen Netzwerk, wo wir versuchen, so in der Städteregion Aachen auch über die Klinik hinaus so ein bisschen in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken.
Okay, das ist so der Hintergrund von Ihnen beiden. Die erste Frage würde ich trotzdem Ihnen gerne, Herrn Rolke, stellen. Und zwar, wenn Sie jetzt einem jungen Assistenten, der gerade in der Klinik angefangen hat, in wenigen Minuten erklären müssten, was so moderne Palliativversorgung heute bedeutet, wie das heute aussieht, wie könnte man das skizzieren?
Ja, dann fange ich erstmal an mit dem, was es nicht ist. Also ich möchte sagen, Palliativmedizin ist nicht das, was passiert, wenn nichts mehr geht. Sie beginnt eigentlich schon viel früher und gerne auch parallel zu kurativen oder sagen wir lebensverlängernden Therapien. Der Ansatz ist, die bestmögliche Lebensqualität für Menschen mit einer schweren, fortschreitenden, nicht mehr heilbaren Erkrankung in den Blick zu nehmen. Und das so auf allen Dimensionen von dem, was so einen Menschen ausmacht, körperlich. Da haben wir offene Medizin starken Fokus drauf, aber auch psychisch, sozial und spirituell. Mit spirituell meine ich so Sinnthemen. Das kann für jemanden nochmal sein zu heiraten. Für einen anderen ist es nochmal ein Fallschirmsprung oder andere Dinge, die halt irgendwie nochmal sinnstiftend sind. Wichtig ist zum Verständnis von unserem Ansatz in der Palliativmedizin, wir behandeln nicht eine Krankheit nur, sondern den ganzen Menschen. Also Sie als Person mit der Krankheit und zwar so früh wie möglich und nicht erst am Lebensende. Wir sind also keine Sterbemediziner, sondern so in meinen Worten das Team Lebensqualität. Es gibt auch eine Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO, die sagt, Palliativmedizin verbessert die Lebensqualität von den PatientInnen, aber auch von den Familien, die nimmt sie mit in den Blick, angesichts lebensbedrohlicher Erkrankungen, also auch da schon, durch Prävention und Linderung von Leiden. Also auch der Präventivgedanke darf da mit drinstecken. Durch die frühzeitige Erkennung, super Symptomkontrolle, Begleitung und dann wieder diese vier Dimensionen körperlicher, psychosozialer und spiritueller Probleme.
Das macht ja so ein ganz breites Feld auf, eigentlich so in der Lebensbegleitung eines Erkrankten. wo sehen Sie da aus Ihrer täglichen Arbeit denn noch vielleicht die größten Missverständnisse? Sie haben ja schon angerissen, was es nicht ist, aber wo ist vielleicht noch, wo sind so in der globalen, ja, medizinischen Community auch da die größten Missverständnisse, auf die Sie so tagtäglich treffen?
Da fallen mir gleich eine Reihe von Missverständnissen ein. Vielleicht das hartnäckigste Missverständnis zuerst, anknüpfend an das eben Gesagte. Palliativmedizin ist keine Sterbebegleitung und nicht nur dafür die letzten Tage. Wir nehmen die Lebensqualität in den Blick. Und dabei betreuen wir wirklich viele Patientinnen und Patienten über Monate, manchmal über Jahre. Die Patientin, die wir hier in der Uniklinik Aachen am längsten schon betreuen, und es geht ihr immer noch gut, kam vor über 20 Jahren zum Sterben auf unsere Station. Daraus wurde dann nichts. Mit guter Therapie, Stabilisierung, mit ihrer damals schon metastasierten Tumorerkrankung geht es ihr heute noch gut. Und da sind wir also wirklich stolz drauf. Also gerne über Jahre und das auch parallel zu einer laufenden Tumortherapie oder bei anderen, sagen wir mal, neurologischen Erkrankungen. Mhm. Zweites Missverständnis, wenn der Palliativdienst gerufen wird hier im Haus, in der Uniklinik Aachen, entsteht schnell das Missverständnis, die geben den Patienten jetzt auf in den anderen Klinikbereichen. Jetzt kommt der Palliativkollege. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir ergänzen die laufende Behandlung, wir erweitern die noch und wir beenden sie nicht. Also alles das, was jetzt noch Fokus auf Lebensqualität hat, kommt dazu. Vielleicht noch ein dritter Bereich. Wenn es um Symptomlinderung dann geht, haben wir es ständig mit der Behandlung auch von Tumorschmerzen mit Opioiden zu tun und die Opioidängste, die dann aufkommen. Also die Vorstellung, jetzt kommen die Palliativmedizinerinnen und Mediziner, empfehlen Opioide, um Gottes Willen, das macht mich jetzt vielleicht süchtig oder dadurch, dass ich das jetzt mache, verkürzt das noch mein Leben. Das ist alles solche Mythen wissenschaftlich gut widerlegt, aber in den Köpfen einfach immer noch sehr präsent.
Mhm. Und dann ganz kurz, wenn ich einmal einhaken darf, es klang jetzt aber so, dass die meisten Missverständnisse vielleicht sogar noch auf Patientenseite sind, oder habe ich mich getäuscht sozusagen?
Nee, also ich glaube, dass das nicht nur Patienten betrifft, auch Ärztinnen und Ärzte anderer Abteilungen. Ich werde auch angerufen, das ist gar nicht so lange her, wo jemand sagte, ich hätte da einen Patienten, ich würde ihn gerne mal vorstellen oder kurz mit ihm vorab durchsprechen. Der ist aber vielleicht noch nicht palliativ, weil er ist noch nicht in den letzten 2 oder 3 Lebenstagen angekommen. Wo ich dann kurz merke, oh je, da ist jemand bei einem ganz alten Verständnis noch von Palliativmedizin, auch auf ärztlicher Seite, und kläre dann kurz auf, nein, gerne schon früh, manchmal schon bei besonderen Erkrankungen wie einer neurologischen Erkrankung der amyotrophen Lateralsklerose, gerne kurz nach Diagnosestellung schon, weil man es von Anfang an mit Unheilbarkeit zu tun hat.
Ja, dann schließe ich so die nächste Frage fast zwanglos an. Können Sie auch gerne beide schon beantworten, wann aus Ihrer Sicht eigentlich so der ideale Beginn, der ideale Zeitpunkt für eine Integration in ein palliativmedizinisches Konzept gegeben ist? Das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Diagnose ab. Sie haben jetzt gerade die amyotrophe Lateralsklerose ALS genannt. Da gibt es ja tatsächlich einen relativ antizipierbaren Zeitrahmen, wie lange ein Mensch noch mit der Erkrankung leben kann, vielleicht auch nach klinischem Phänotypus. Das ist ja nicht bei allen Erkrankungen so. Wie schätzen Sie das denn dennoch ein, wann man Kontakt mit dem Palliativdienst aufnehmen sollte?
Ich kann vielleicht kurz mit einer Antwort beginnen und liebe Veronika gerne dann gleich noch ergänzen. Das knüpft an das Gesagte, glaube ich, ganz gut an. Also Palliativmedizin sollte dann beginnen, ich sage mal im Idealfall, wenn eine schwere lebensbegrenzende Diagnose gestellt wird. Und zwar nicht erst dann, wenn alle Optionen, die auf Heilung ziehen, also kurativen Ansätze, ausgeschöpft sind. Dafür gibt es auch in der Literatur eine erstaunlich gute Evidenz. Eine Studie möchte ich besonders da vielleicht nochmal in den Mittelpunkt rücken, von Frau Temel, die, ich glaube, so etwa 2010 Lungenkrebspatientin begleitet hat und untersucht hat, was passiert eigentlich, wenn Sie jetzt als Palliativmedizinerin ganz früh, Early Integration war das Stichwort, in die Versorgung reingeht. Und in einem Studienarm direkt früh Early Integration palliativ drin ist und im anderen einfach Treatment as usual, sonst wie die Behandlung auch läuft. Und sie hatte die Idee, dass die mit Palliativmedizin möglicherweise ein bisschen kürzer leben, weil sie die Lebensqualität in Fokus nimmt und auch als Palliativmedizinerin aktiv mitredet, um vielleicht besonders invasive Eingriffe, Chemotherapien, Operationen zu vermeiden und dafür die Lebensqualität besser zu haben. Und das Erstaunliche war, die Patienten haben nicht nur mehr Lebensqualität gehabt, sondern auch in diesem Arm tatsächlich länger gelebt. Und das ist ein Hinweis, dass das ganz gut passen könnte. Also mein Tipp ist, Palliativmedizin ist nicht ein Schalter, der dann umgelegt wird beim Thema austherapiert, sondern gerne einfach das Spektrum an Versorgung, den Anteil von Anfang an mit erweitert, anfangs klein, vielleicht nur ein bisschen Palli und später dann mehr, wenn die Erkrankung weiter fortschreitet. Man sollte übrigens heute nicht mehr von Early Integration, der frühen Integration sprechen. Der Begriff ist schon abgelöst worden durch die Timely Integration, die zeitgerechte Integration. Veronika, fällt dir da noch was ein, ergänzend?
Ja, also wir haben ja hier in der Region ein sogenanntes Servicestellen-Hospiz-Telefon. Also ein bisschen technischer Begriff. Das ist aber doch sehr häufig frequentiert und gar nicht so selten von Patienten und Patientinnen auch selbst, aber oft auch von Angehörigen oder von der Altenhilfe oder der Eingliederungshilfe. Und da erlebe ich über all die Jahre, und ich glaube, das ist auch in Deutschland weiter Trend, dass diese Hürde einerseits natürlich immer noch gegeben ist. Hospiz ist auch noch mehr Hürde als Palliativ. Wenn es Palliativ genannt wird, dann gibt es weniger Ängste, dass es wirklich ums Lebensende geht. Das ist so ein bisschen mein Eindruck am Telefon. Aber dieses, wenn Patienten dann dranbleiben und frühzeitig sagen, ja, mir geht es im Moment noch gut, aber ich weiß, es gibt ja hier in der Region einiges, was gibt es denn Genaues, dass die ganz häufig sehr selbstbestimmt, glaube ich, auch diesen ganzen Prozess ein Stück mehr gestalten können, weil sie frühzeitig informiert, auch schon frühzeitige unverbindliche Gespräche führen, Orte besuchen und so weiter oder auch mal sowas wie einen ambulanten Hospizdienst kennenlernen, wo Ehrenamt auch vielleicht an die Seite von Angehörigen oder den Patienten und Patientinnen selbst gestellt wird. Das ist so eine Antwort, die mir einfällt. Und die zweite wäre dann aus der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe selbst, weil da viel Öffentlichkeitsarbeit auch gelaufen ist und weil die auch Teil des Netzwerkes sind, dass auch da für ihre schon vom Alter her in der Regel hochbetagteren Menschen, gebrechlicheren, mehrfach chronisch erkrankten Menschen, dass aber auch da die Frage nach einer zusätzlichen Versorgung über zum Beispiel ein spezialisiertes ambulantes Hospizteam oder auch Ehrenamt oder auch mal eine Akquise, dann ruft auch ein Altenhilfe, ein Roman Rolke als Lehrstuhlinhaber an und fragt nach speziellen Krankheitssymptomen und so weiter. Also dass diese gesamte Aufklärungsarbeit an der Stelle, glaube ich, schon auch ein Teil gefruchtet. Es gibt immer noch Luft nach oben, aber es gibt schon Entwicklungen in den letzten 20, 10 Jahren auf jeden Fall.
Ja. Sehen Sie diese Aufklärungsarbeit so auch als wesentlichen Kern im Moment so der ambulanten Palliativ- und Hospizbewegung oder auch im stationären Setting? Da haben Sie ja so angerissen oder so, ich es verstanden, dass Sie ganz viele Angebote geschaffen haben, das versuchen tatsächlich auch so ein bisschen in die Gemeinden reinzutragen. Das Stichwort Community Caring fiel auch schon. Ist das so ein gewisser Trend, in Anführungsstrichen, mit der Sie ja so die Vernetzung von verschiedenen Sektoren zu versuchen?
Ja, ich würde aber auch mal sagen, ich weiß nicht, aber ihr seid ja beides auch Experten. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, war das immer schon ein multiprofessioneller Ansatz, immer schon von Anfang an. Vielleicht im Gesundheitswesen gibt es keine Disziplin, die das von vornherein so postuliert hat. Und plus die ehrenamtliche und bürgerschaftliche Community, die da auch eingeladen ist, sich gemeinsam zu engagieren, weil, glaube ich, auch wenn wir jetzt mal über die letzte Lebensphase sprechen, da, glaube ich, ein ganzheitliches Menschenbild, damit auch ganzheitliche Angebote unserem Menschsein auch entsprechen. Ich glaube, da kommt was zusammen. Und deswegen sind Netzwerkstrukturen, glaube ich, ja auch in dem Bereich von Anfang an auch so gewollt und so gewachsen, sodass es jetzt auch gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, wo regionale Netzwerkstrukturen sogar eine gewisse Finanzierung haben. Und Caring Community, da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, das ist ein Stück Weiterentwicklung. Und seit letztem Jahr haben wir ja auch da eine Handlungsempfehlung auf Bundesebene über die Charta zur Betreuung von schwersterkranken Menschen, dass die Netzwerke, die palliativ-hospizischen Netzwerke, da auch, glaube ich, ganz viel zu bieten haben, um diese Weiterentwicklung in die Gesellschaft hinein, dass das eine gemeinsame Verantwortung ist. Ich glaube, da haben wir viel Erfahrung sammeln dürfen in den letzten 20 Jahren auch.
Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz dazu. Und ich glaube, genau von diesen Netzwerken ist die Koordination, also auch das gezielte Schaffen von Angeboten, damit man als Patient oder als Angehörige auch durchblicken kann durch diesen Dschungel an Angeboten und sagen, hey, was ist für mich jetzt als nächstes das Richtige? Genau dafür ist auch so ein Netzwerk da. Das sind Leistungen, die auch im Krankenhaus angeboten werden, aber manchmal auch Case Management oder Sozialdienst dort kennen auch nicht jede Möglichkeit, die es irgendwie individuell gibt. Und deshalb ist so ein Netzwerk auch wichtig mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren, die genau solche Dinge machen und wo wir sogar an Projekten arbeiten, um das noch wirklich in die Quartiere in der Stadt reinzutragen. Und auch jetzt gibt es schon Angebote in Aachen wie den Gesundheitskiosk, wo also Menschen auch mit Migrationsgeschichte so mit der eigenen Muttersprache erfahren, was muss ich machen bei den Problemen, wen kann ich erreichen, wo, an wen kann ich mich wenden, welche Angebote gibt es für mich.
Was vielleicht auch neu ist, das vielleicht auch wirklich so ein bisschen in Ergänzung auch, was, das war ein wichtiger Gedanke, Roman, diese Netzwerkkoordination der palliativ-hospizischen Netzwerke ist ja ein bisschen ein Care-Management für die Institutionen auch, die in diesem Netzwerk sich befinden. Das heißt, es ist, wir haben tatsächlich auch eine Einzelberatung noch zusätzlich angeboten. Das ist nicht unbedingt üblich, sondern das ist oft auch die Projektebene. Was machen vielleicht auch SAPV, ein Lehrstuhl, Ehrenamt und andere zusammen in einer Stadt, um zum Beispiel die Implementierung von Palliativcare in stationäre Einrichtungen gemeinsam auch zu schulen, Vernetzung herzustellen, auch da die Institutionen zu befähigen, das Know-how, was aus der Spezialisierung kommt, dann auch in die Basisversorgung mit zu übertragen. Das ist, glaube ich, da auch ein ganz wesentlicher Punkt und das würde ich wirklich auch für Deutschland so annehmen, dass das genauso auch passiert ist in den letzten Jahren, ne?
Ich würde dennoch nochmal aber zurück auf diesen Begriff Caring Community auch. Ist das ein fest definierter Begriff? Also gibt es dafür eine Definition? Welcher Leitgedanke liegt diesem Begriff zugrunde? Vielleicht können Sie das noch so ein bisschen ausführen.
Roman, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ja. Also das ist tatsächlich ein Konzept, was internationale und nationale Wurzeln hat, sorgende Gemeinschaften und tatsächlich im aktuellen Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung steht auch ein Satz zu sorgenden Gemeinschaften, dass die Palliativ- und Hospizbewegung und Versorgung sich angelehnt und orientiert an den sorgenden Gemeinschaften Caring Communities weiterentwickeln soll. Und in dem Zusammenhang heißt das eigentlich Bündnisse schaffen mit kommunalen Strukturen, professionellen Strukturen, privatwirtschaftlichen, das persönliche Netz, bürgerschaftliches Engagement gemeinsam bis hin in die Quartiere, wo man lebt, wohnt und arbeitet, um die Sorgebedarfe, die es in allen Gesellschaftsbereichen gibt, auch am Ende des Lebens, das ist ein Schwerpunkt an dieser Stelle, gemeinsam zu tragen. Und Ellen Kelleher ist so ein anderer Professor, der international diese sogenannte Compassionate City, der mitfühlende Stadt, so heißt es, was ganz große Schnittstellen hat, weil er gesagt hat, eigentlich braucht eine ganze Gesellschaft diese Weiterentwicklung, wenn jemand in Trauer ist, wenn Krisen da sind, auch in der Arbeitswelt, in Organisationen, in der Verwaltung, dass es sowas wie Leitfäden gibt, um durch Schulungen, durch Vernetzung, Vergemeinschaftung zu verstehen, dass jeder von uns Menschen auch von eigener Krankheit, von Abschied und wieder Neubeginn oder Krisen betroffen ist. Und wie können wir das als Gemeinschaftsaufgabe verstehen? Und da wären wir sicherlich mit der Gefahr, ein bisschen nicht in eine Lücke zu stoßen, sondern ich glaube, es ist jetzt ein notwendiger Akt, noch viel mehr aus der verinselten Gesundheitswesen-Idee, dass Wettbewerb die Grundlage von Gesundheitswesen ist, was in Deutschland so ist und auch Sinn macht. Aber an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir das überwinden, um noch viel mehr zu gucken, wie können wir, wenn wir im Quartier leben oder in einer Stadt leben, Krankenhäuser, Pflege, Altenhilfe, auch mehr gemeinsam denken, weil wir die Ressourcen und auch das Miteinander als Community sich zu verstehen, ich glaube, das ist ein notwendiger Entwicklungsschritt unserer Gesellschaft.
Und eigentlich, ganz kurz, wenn ich darf, eigentlich auch unabhängig vom Thema Palliativmedizin, es gibt ja ganz viele Aspekte, die in so eine Caring Community mit einfließen.
Ja, aber wir kommen ja aus dem
Bereich. Ja, ne?
Aber das wäre unsere Wurzel. Aber natürlich, man könnte es wirklich groß spannen und sagen, es gibt auch frühkindliche Sorgebedarfe, es gibt Familiensorgebedarfe, es gibt Pflegesorgebedarfe, die jetzt wieder ein bisschen mehr in unserem Bereich gehören. Das ist schon richtig. Man könnte das noch viel größer denken. Aber wenn wir jetzt gucken, wie soll sich auch aus dem Koalitionsvertrag heraus die Palliativversorgung und Hospizarbeit weiterentwickeln, dann ist das in diese Richtung. Und ich glaube, wir haben viele vernetzte Strukturen, auch Träger übergreifend, ambulant, stationär, plus bürgerschaftlichem Engagement, wo ein Portfolio da ist, auf das man sehr gut aufbauen kann, um das auch weiterzutragen.
Ja, Herr Reulke, ich wollte Sie gar nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Nein, nur um daran anzuknüpfen, also ich glaube, es ist wichtig, dieser Begriff der Caring Community ist da einfach nochmal breiter gedacht, also ein größeres Dach, unter das mehr drunter passt, während der Fokus bei der Compassionate City vielleicht noch eher ein bisschen auf Konzepte sorgender Gemeinschaften hin, auch bei Themen wie Sterben, Tod und Trauer auch liegt. Da kommt vieles dieser Caring Community Bewegung auch her, muss man tatsächlich sagen, ist aber auch breiter zu denken, wie gerade beschrieben. Vielleicht noch, um es für mich auch nochmal hier in der Runde auf den Punkt zu bringen, ein ganz wichtiger Kern so einer Caring Community ist für mich diese Verbindung vor allen Dingen von ehrenamtlichem Engagement mit irgendwie einer hauptamtlichen Koordination oder Betreuung. Zum Beispiel bei Projekten der Kinder- und Jugendtrauer. Da gibt es einige Ehrenamtliche, die machen eine Ausbildung, die betreuen Kinder und Jugendliche, aber stehen nicht allein da, die werden supervidiert und haben aber einen hauptamtlichen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, die dann auch darauf guckt. Plus dann halt die Kommune, die mit dabei ist, vielleicht auch eine Firma, ein Unternehmen, was dann vielleicht mit Spenden unterstützt oder solche Angebote zu sich auch ins Unternehmen zieht. Und dann hat man so all diese Strukturen, die dann dazugehören. Und ein bisschen gibt diese Caring Community-Idee ja auch auf eine Antwort, wie wollen wir denn all diese Menschen auch versorgen, auch im Alter mit all ihren Sorgebedarfen, wenn uns doch die Pflegefachpersonen fehlen, die Ärztinnen und Ärzte fehlen, um das zu schaffen. Und dann ist das ehrlicherweise auch eine ganz sinnvolle Antwort, dass wir auch Menschen qualifizieren, interessieren, dann auch ehrenamtlich sich einzubringen. Wir können es nur als Gesellschaft schaffen, wenn wir es gemeinsam schultern, bisschen wie in der Pandemie, wo man auch für den Nachbarn mal eingekauft hat, der schon mit Ende 70 dann eben nicht mehr gut zum Supermarkt kam. Also wo wir mehr auch nach rechts und links gucken, auch in unseren Quartieren und Gemeinden. Und diese Idee, finde ich, trägt und ist eine super Antwort auf solche Zukunftsfragen.
Ja, jetzt haben wir das Zelt schon ganz breit aufgespannt, wie man Versorgung organisieren könnte. Dennoch ist es auch für uns ärztliche Kollegen ja so, dass häufig erstmal die medikamentöse Therapie im Vordergrund steht. Und vielleicht können Sie, Herr Reulke, doch nochmal auch prägnant zusammenfassen, welche Aspekte eigentlich so in den Hintergrund rutschen, wenn man sich eben nur auf die medikamentöse Therapie fokussiert? Was bleibt da alles auf der Strecke?
Ja, wenn man so auf eine rein medikamentöse Behandlung den Fokus legt bei Patientinnen und Patienten, richte ich erstmal auch den Blick auf das Körperliche. Ich überlege, da ist irgendein Symptom, welche Rezeptoren spreche ich mit welchen Medikamenten irgendwie clever kombiniert vielleicht noch an. Und die schon zuvor beschriebene psychische, die soziale und auch die spirituelle Dimension von dem, was uns als Personen auch ausmacht in dieser Erkrankung, konkret Ängste, ungeklärte familiäre Konflikte, vielleicht finanzielle Fragen oder Sorgen, die Frage, was bedeutet das jetzt, dass ich so krank bin, unheilbar krank bin, für meine Familie, wie geht's mit denen weiter, das gerät dann in den Hintergrund, wenn ich allein jetzt auf so ein medikamentöses Management schaue. Konkreter noch, ganz praktische Dinge werden letztlich dabei vergessen. Auch dann in der Betreuung der Patienten eben nicht medikamentöse Maßnahmen. Also wie kann ich den Patienten, wenn er bettlägerig ist, geschickt lagern? Wie kann ich bei Atemnot mit bestimmten Techniken, Kutschersitz oder was mir noch so einfallen würde, die Patienten unterstützen? Physiotherapie, Ernährungsberatung, das, was soziale Arbeit dann macht, zu Fragen Frühberentung vielleicht oder welchen Antrag stelle ich jetzt wo oder wie schicke ich das mit welchem Dokument wohin. Das alles kann aus dem Blick geraten. Medikamente sind aus meiner Sicht dennoch total wichtig und essentiell für unsere Palliativversorgung, aber nur Teil von einem viel größeren Versorgungsprojekt, das wir eben multiprofessionell angehen müssen.
Weil man sich eben ja global um einen Menschen kümmern muss. Wie gesagt, haben wir auch über die Notwendigkeit eines multiprofessionellen Teams schon gesprochen. Für uns mag das ersichtlicher sein, aber vielleicht können Sie beide tatsächlich auch nochmal wiedergeben, welche Berufsgruppen denn eigentlich multiprofessionell meint. Also wer ist in so einem Team dabei?
Ich kann ja anfangen und was ich vergessen habe, die Berufsgruppen, weil es sind eigentlich viele.
Ja.
Ergänzt du sofort?
Also ich ergänze auch gern mit.
Total, total gerne, Herr Sturm. Also natürlich sind erstmal ganz wichtig, wenn man so eine Palliativstation zum Beispiel im Krankenhaus betreibt, die Pflegefachperson. Wenn mich jemand fragt und sagt, so und so viele Ärzte habe ich eingeplant, wie ist es eigentlich mit der Pflege? Sage ich immer, die Pflege ist der Schlüssel zum Erfolg. Also ich brauche Pflegefachpersonen, ich brauche natürlich die Ärztinnen und Ärzte. Für die beiden Gruppen auch speziell dann eine palliativmedizinische, auch bei der Pflege, ein 160-Stunden-Kurs Palliative Care, Zusatzqualifikation. Das ist, glaube ich, der Kern. Und dann kommen dazu Psychologinnen, Psychologen, Sozialarbeiterinnen, oft verknüpft mit Case Management, manchmal beides gemeinsam oder ergänzend. Und dann auch, um auf den Bereich Spiritualität zu gucken, Seelsorgende, also das kann eben hier die katholische evangelische Seelsorge sein, aber auch der Rabbi oder der Imam, den man dann hinzuziehen kann, dann der wird dann vielleicht nicht aus dem Krankenhaus bezahlt, aber kann hinzugezogen werden. Und es gibt die neuen Angebote, auch eine Spiritual Care für Menschen, die sagen, ich habe überhaupt keine Konfession, aber so Sinnfragen, das ist jetzt nochmal wichtig, gibt es sogar Angebote. Physio-Ergotherapie, Ernährungsberatung ist total hilfreich, weil man tolle Tipps in der Neurologie für Menschen mit Schluckstörungen oder so anbieten kann, damit die nicht nur Brei mit Soße bekommen, sondern tolle, ausgewogene Dinge auch, die spannend und lecker sind. Dann finde ich vielleicht noch Apotheke wichtig, damit man mit Apothekerinnen und Apothekern vielleicht noch besonderes Management macht und auch aufpasst, jetzt nicht auch im medikamentösen Management, gut gemeint, 5 Dinge zu kombinieren und übersieht, dass man da vielleicht eine bedrohliche Arzneimittelinteraktion drin hat. Und dann vielleicht noch ganz kurz komplementäre Angebote. Also nur ein Beispiel, unsere Palliativstation, da haben wir Musiktherapie, wir haben keine Kunsttherapie, die sonst häufig angeboten wird, aber auch tiergestützte Therapie. Eine wunderbare Physiotherapeutin kommt dann mit ihren eigenen Tieren, die sind gemeinsam als Therapieteam ausgebildet und bringt dann Daika, Lotte und Momo, 3 Elos. Elo sieht so ein bisschen aus wie so ein Schlittenhund, nur so ein bisschen wuscheliger mit dem Fell, die alle so Charaktertests absolvieren. Klinik-Clowninnen und, was der Hammer ist bei uns, eine Entspannungstherapeutin, die Reflexzonenmassage an Hand und Fuß, auch Massagen, auch für Angehörige Massagen anbietet, sogar für die gestressten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Team. Darf ich gar nicht so laut sagen, hoffentlich schaltet keiner aus den anderen Kliniken hier ein. Aber dann gibt es auch mal eine Massage für jemanden bei uns im Team. Ja, und ich glaube, die Klinik-Clowninnen habe ich gerade schon erwähnt.
Genau.
Die eben kommen und auch über so einen etwas vielleicht ja humortherapeutischen Ansatz dann arbeiten. Was aber kein Klamauk ist, sondern eher so eine feingesponnene Beziehungsarbeit. Mhm. Fällt dir noch was ein, Veronika? Oder habe ich schon alle?
Mir ging eben noch mal der Begriff, und der ist euch beiden ja auch total vertraut, Total Pain durch den Kopf, ne? Wenn wir über multiprofessionelle Angebote oder auch Berufsgruppen sprechen, dann ist ja auch die Frage, was adressieren wir eigentlich mit diesen verschiedenen Bereichen? Und die Frage ist, wenn wir uns Menschen vorstellen oder vielleicht auch uns selber mal in Situationen, wo wirklich ein ganz, ganz naher Mensch verstirbt oder ich selber von einer schwersten Erkrankung betroffen bin und weiß, es gibt jetzt nur noch eine ganz begrenzte Lebenszeit. Was beschäftigt da uns Menschen? Und da ist ja dieser tiefgreifende Schmerz, der körperlich sich auswirken kann, der sich auf alle Bereiche meines geistigen, seelischen und ganzen Menschseins ausweitet, betroffen sein. Und ich glaube, das ist ja im Grunde der Kern, dass sich das überhaupt so entwickelt hat. Wer kann da wie unterstützen? Bei manchen Menschen hilft es wirklich mit Medikamenten und die wünschen sich viel Stille und in Ruhe gelassen werden. Und andere haben noch ein starkes Bedürfnis, ihr Leben zu reflektieren, zu bilanzieren, vielleicht auch Schuldgefühle zu besprechen, Brüche zu verstehen, vielleicht doch auch nochmal anzuknüpfen irgendwo. Und ich glaube, all diese pflegerisch-medizinischen, psychosozialen und spirituellen Bedürfnisse, die uns Menschen ausmachen, kann in Krisen, glaube ich, nochmal in ganz besonderer Weise uns insgesamt erschüttern und deswegen vielleicht auch so eine notwendige multiprofessionelle Perspektive, um die verschiedenen Aspekte auch tatsächlich unterstützen zu können.
Mhm. Darf ich ganz kurz noch 2 Gedanken ergänzen, wirklich ganz flott. Das erste ist, was du gerade sagst, wird auch nochmal unterstützt durch auch Ehrenamtliche. Die sollte man, glaube ich, noch unbedingt nennen in dem Kontext, weil sie auch eine Ausbildung als Hospizhelfer, Hospizhelferin machen können und dann auch gerade für Gespräche auch mal genau für solche Themen noch zur Verfügung stehen, wenn nicht sowieso alle anderen vielleicht nach ihren Möglichkeiten das getan haben. Und Achtung, Werbeblock, das ist ja das Anliegen unseres Buches, Palliative Care multiprofessionell, zu gucken, dass man als Team, indem man alle zusammenbringt, einfach letztlich zu einem besseren Ergebnis kommt für die einzelnen Patientinnen, Patienten und deren Angehörige und Zugehörige.
Ja, ich hatte den Impuls noch zu sagen, dass es ja eigentlich auch für einen Einzelnen oder auch in dem Fall vielleicht einen einzelnen Arzt oder Ärztin einfach auch nicht leistbar ist, diese ganze Dimension von Symptomen oder anderen Problemen vielleicht auch erstmal zu erfassen. Ne? Auch jeder hat ja andere Antennen sozusagen, nimmt was anderes wahr, geschweige denn zu lösen. Also noch mal ein Plädoyer wirklich für ein multiprofessionelles Arbeiten. Wenn wir uns jetzt doch nochmal auf die Symptomkontrolle zurückziehen, Herr Rolke, oder eigentlich an Sie beide, weil Sie beide ja auch vom Fach sind. Was sind denn so Symptome, typische Symptome im Rahmen einer Palliativversorgung, die gut, aber vielleicht auch schwierig zu behandeln sind? Was könnten Sie da nennen? So ein Beispiel pro Seite.
Also ich kann vielleicht anfangen, jetzt ist es nicht ein Beispiel, es sind so drei. Wenn jemand hier auf die Palliativstation kommt und hat Schmerzen, vor allen Dingen nozizeptive, also klassische Schmerzen durch Verletzung von Gewebe, aber nicht Nerven, die kaputt sind. Neuropathischer Schmerz ist schwieriger. Klassisch nozizeptiver Schmerz, Atemnot und Übelkeit. Können wir ganz viel anbieten und in der Regel stärkste Probleme auf ein niedriges Niveau lindern. Mhm. Schwierig zu behandeln ist Fatigue, körperliche, mentale Fatigue. Das ist total schwierig. Da drehen wir an allen möglichen Schräubchen und können auf minimal nur was tun. Kachexie, also auch diese Gewichtsabnahme, Schwächegefühl, auch reduzierte Gehstrecke und diese Dinge, da können wir oft ganz wenig nur machen. Also das sind, glaube ich, eher so die schwierigsten Dinge.
Ja, Fatigue, also kennt man auch aus anderen Konstellationen, unabhängig von Palliativversorgung, muss man auch mal sagen, ist ja für Patienten und Patienten häufig ein belastendes Symptom. Ist halt nicht nur diese Energielosigkeit, sondern wirklich auch belastend und mit einem drastischen Abfall von Lebensqualität vergesellschaftet. Das sehen Sie auch so.
Unbedingt. Also Fatigue, gerade wenn es so mit ständiger Müdigkeit so über den Tag verbunden ist. Also Leute, die total gut am Performen waren, erleben sich selbst dann plötzlich also insuffizient. Das sagen, ich kann bestimmte Dinge nicht mehr machen, schon gar nicht mehr den ganzen Tag arbeiten. Selbst ein halber wird schon schwierig. Und diese leichte Erschöpflichkeit, oder das Wort gibt es, glaube ich, gar nicht so im Deutschen, Erschöpfbarkeit und diese verminderte körperlich wie mentale Belastbarkeit, also dass diese Fähigkeit einfach doch nochmal so zu performen, reduziert ist und man dann Pausen braucht. Und ja, nicht nur bei fortgeschrittener Tumorerkrankung, auch in der Neurologie kennen wir es ja bei vielen Erkrankungen, eines der ganz häufigen Symptome bei einer multiplen Sklerose etwa, so klassisch, Fatigue. Und wenn man jetzt denkt an all die Menschen, die so Post-Corona, Post-Covid, Neurolong-Covid oder so rumlaufen, da ist ja so Fatigue ein Riesenproblem. Und dann immer auch zu lernen, wie muss ich mir Pausen geben und immer wieder dann mal einschieben, also das Pacing, ja, in meinen Tag, das so einschieben und auch gucken, oh, der Tag war so viel, ich muss morgen so planen, dass ich einfach viel mehr Ruhepausen habe, um heute auszugleichen. Und wenn ich übers Limit gegangen bin, so ein, PEM, also Post-Exercitational Malaise oder so, dass man also nach Belastung dann plötzlich manchmal 2-3 Wochen low performt und überhaupt nicht mehr rauskommt aus so einem Tal, bis es dann so langsam wieder geht, das sind Dinge, die Menschen in ihrem Leben überhaupt nicht erlebt haben. Und das ist manchmal belastender als einfach Schmerzen oder andere Probleme.
Also schlecht behandelbar, gebe ich Ihnen recht, und wahrscheinlich auch deutlich unterschätzt sozusagen in der Quantität und auch in der Qualität des Auftretens. Ne?
Und da gibt es eben auch kaum die Möglichkeit zu sagen, jetzt mit der Tablette wird es gut. Also ganz viel geht über Verhalten und das Lernen von Selbstwirksamkeit und psychologische Unterstützung und so das Selbstmanagement.
Aber Sie beide kennen ja sicherlich auch eine Reihe von nicht pharmakologischen, nicht medikamentösen Maßnahmen, die häufig ja irgendwie das Wohlbefinden erhöhen oder auch bestimmte Symptome lindern können. Sie haben schon den Kutschersitz so als Atemhilfsmaßnahme angesprochen, Herr Rolke. Was gibt es da so, was man den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben könnte?
Ich kann vielleicht direkt anknüpfen. Also bei Atemnot sind es nicht nur so bestimmte Körperhaltung wie dann im Sitzen oder so. Ein Klassiker, übrigens auch evidenzbasiert, gut untersucht, ist so ein Mini-Handventilator. Da gibt es inzwischen Studien, die zeigen, also welche Frequenzen auch besonders wirksam sind, der einem einfach so Luft ins Gesicht pustet. Man kennt das ja, wenn man bei heißer Luft draußen sagt, Mensch, ich bekomme kaum noch Luft, fächelt man sich so Luft ins Gesicht und spürt so eine Erleichterung. Die ist genauso da bei jemandem mit Atemnot, der so einen kleinen Handventilator nutzt. Den kann ich halt in meiner Handtasche oder sonst wie in der Jackentasche mit mir rumtragen und kommt so eine Atemnotattacke sofort erstmal arbeiten. Natürlich kann ich mir nicht 24 Stunden lang ins Gesicht föhnen und auf die Art und Weise die Atemnot lindern. Aber wenn ich dann ein Bedarfsmedikament nehme, habe ich diese Zeit gut überbrückt. Und es funktioniert über die Rezeptoren, Nerven im Gesicht, die diesen Luftstrom detektieren und dann mit dem Atemzentrum gekoppelt, also so ein Mechano-Input darauf, letztlich die Atmung beruhigen. Deshalb hilft es uns auch, ins Gesicht zu fesseln, wenn wir bei heißer Luft oder so draußen nicht richtig versorgt sind. Funktioniert echt, für ein paar Euro kann man da was machen. Und es ist natürlich so, dass Atemtechniken durch Physiotherapie die Mundpflege bei Mundtrockenheit, was auch zum Beispiel Durstgefühle auslöst oder so, ist ganz wichtig, gerade in der Sterbephase. Und das wird auch oft unterschätzt und bietet die Möglichkeit, auch noch die Angehörigen einzubinden, dass die angelernt werden, die Lippen zu befeuchten. Ist genauso wichtig wie übrigens innen im Mund zu befeuchten, mit so einer kleinen Sprühflasche. Wir haben auch da zum Beispiel hier bei uns viele gekauft, die wir einfach verschenken, dann bei Patienten, die wir hier begleiten, in dem restlichen Uniklinik. Und man kann nicht nur Wasser reintun. Also wer sagt, ich habe früher lange in Mainz gelebt, da war jeder zweite Patient gefühlt Hobbywinzer. Mhm. Und da kann man auch einen Riesling mal reintun, gekühlt, mit ein bisschen Wasser verdünnt und damit Mundpflege machen. Also wer einen angenehmen Geschmack sich da nochmal gleichzeitig mit der Mundpflege in den Mund holen möchte. Also ganz viele Ideen. Und natürlich, wir haben ein paar Dinge schon angesprochen, Musiktherapie, physiotherapeutische oder entspannungstherapeutische Maßnahmen, die Pflege macht oft, basale Stimulation. Und also besonders, wenn Patienten so kommunikationseingeschränkt sind, also über den Körperkontakt arbeiten und letztlich, das ist ja auch gerade, was Ehrenamtliche oft anbieten, einfach mal da sein. Das ist manchmal das Wichtigste, was für jemanden noch, der auch mit Ängsten zu tun hat, eine Rolle spielt. Ich bin nicht allein. Das Team ist da. Eine Person ist da und ich bin gerade nicht allein. Auch das kann schon eine Rolle spielen. Also einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen.
Also ich glaube sogar, es spielt eine Rolle. Ne? Es kann nicht nur eine Rolle spielen, das ist eminent wichtig.
Definitiv,
ja. 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 Okay.
Ich hatte eben, glaube ich, die Frage auch ein bisschen falsch verstanden, aber mir fiel eine Situation ein, die häufig, das ist dann so was Komplexes, also da geht es um einen COPD-Patienten, der schon im Endstadium ist von COPD und immer wieder massive Atemnot zu Hause hat, ist vom SAPV-Team schon seit einem Jahr versorgt und hat auch eine Ehefrau, die sich sehr liebevoll um ihn kümmert, die aber überhaupt nicht ansprechbar ist, dass es jetzt ums Ende des Lebens geht. Er will aber eigentlich nicht mehr, aber flüchtet aus allen Hilfsangeboten ständig, ist höchstens mal ein Viertelstündchen in irgendeiner stationären Einrichtung, ruft aber ständig den Krankenwagen, also ist gar nicht mehr richtig absprachefähig. Das ganze System ist so hochgekocht und das Hilfesystem drumherum ist auch in Aufruhr. Das sind oft so die komplexen Fälle neben anderen komplexen Fällen, wo zum Beispiel mobile Ethikberatung dann gerufen wird. Und die Frage ist, wie kann man sowohl symptomatisch, ne, ist er wirklich gut versorgt mit seiner jetzigen Atemnot? Was gibt es vielleicht auch auf der Medikamentenebene zu Hause noch, was man vielleicht noch denken kann? Gibt es vielleicht jetzt den SAPV-Pflegedienst, der jetzt dreimal am Tag vielleicht doch mal Morphin spritzt, damit er nicht selber Medikamentenmissbrauch noch unter Umständen macht, wenn er Bedarfsmedikation zu Hause hat. Also das wäre so die Medikamentenebene. Wie kann man vielleicht das Ehepaarverhältnis vielleicht auch miteinander ins Gespräch bringen, um auch mal nächste Schritte vielleicht zu besprechen oder auch sowas mal zu verschriftlichen? Wie kann man mit dem Helfersystem dann auch gucken, gibt es hier auch ein Gesamtkonzept, um das ein bisschen zur Ruhe zu bringen bei dieser ganz starken Ambivalenz? Also das sind dann oft herausfordernde Symptome, die körperliche Ursachen haben, die aber, das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber auf alle Bereiche sehr starke Auswirkungen haben kann, sodass sogar die Eheleute, die sehr nah beieinander sind, auch maximale Konflikte mittlerweile haben. Ne? Hm. Ein Fallbeispiel aus dem Fallseminar.
Aus Ihrem Buch oder aus dem Fallseminar?
Nein,
aus dem Fallseminar. Aus dem Fallseminar, okay. Mhm. Wir wissen auch, dass das Thema Kommunikation nicht nur in der Palliativmedizin, generell in der Medizin eine entscheidende Rolle spielt. So wie ist so Ihr Blick auf die Kommunikation? Es sind ja häufig auch durchaus sensible, belastende, entscheidende Themen, lebensentscheidende Themen, die Sie mit den Patienten und Patienten, aber auch mit den Angehörigen besprechen müssen. Können Sie uns da mal an die Hand nehmen, welchen Fahrplan man sich vielleicht selber entwickelt, welche Tipps es gibt, welche Klippen man schiffen könnte. Was können Sie dazu berichten?
Ja, vielleicht grundsätzlich finde ich, im Gesundheitswesen gibt es kaum was Schwierigeres, als zum Beispiel schwere Nachrichten zu vermitteln oder eine aussichtslose Diagnose weiterzugeben. Das ist ja so ein Beispiel, wo oft auch Emotionen zu erwarten sind, zum Beispiel. Und ich glaube, was auch eine Herausforderung ist, dass Mediziner und Medizinerinnen an dieser Stelle immer zwei Hüte aufhaben. Einmal die Fachberatung, wo ich ja auch der Aufklärende bin und auch der Experte. Und dann geht es aber auch um Krisenbegleitung gleichzeitig. Das ist so der andere Hut. Und da ist eigentlich weniger Aktivität von meiner Seite gefordert, sondern eher dieses unterstützende Element oder dieses Zuhörende, das vielleicht Wahrnehmung noch viel mehr im Vordergrund steht als eine Sachaufklärung, die auf der anderen Seite genauso nötig ist. Aber diese beiden Hüte zusammenzubringen in einer herausfordernden kommunikativen Situation am Lebensende, wo vielleicht auch Zugehörige oder Angehörige noch da sind, das ist vielleicht die Grundsituation, von der wir jetzt gerade ausgehen können. Und ich glaube, ein Schlüssel, den ich immer wieder weiterempfehle, ist, das, was da innerlich geleistet wird, mal mit einem Satz zu würdigen. Mal zu sagen, das, was Sie jetzt gerade durchmachen, das ist auch wirklich, wirklich schwer. Oder so, wie ich es in meinen Worten sagen würde. Und dann vielleicht auch mal einen Moment schweigen und die innere Arbeit des anderen, wo auf jede Experte oder die Expertin ihrer Lebenssituation ist, das zu jonglieren und auszubalancieren ist, finde ich, eine ganz, ganz hohe Kunst auch in der Medizin. Und das ein bisschen zu üben, dass ich auch da inaktiv im besten Sinne, aber präsent und unterstützend und auf der anderen Seite aber sehr informativ in einfacher Sprache das, was jetzt diagnostisch oder medizinisch nötig ist, auch das einzubringen. Und da hilft Schweigen, eine zugewandte Haltung und das mit wenigen Worten auch mal signalisieren, mit Fragen eher als dann weiter einfach nur zu reden und aufzuklären und sich klar zu machen, dass diese Gefühle, die dazukommen können, ein guter, willkommener Anlass sind, dass die inneren Krisenprozesse auch weiter wachsen dürfen. Es sind ja auch Reifeprozesse, auch Wachstumsprozesse und da gehören Emotionen zu. Das ist unsere menschliche Qualität und Talent, mit Krisen überhaupt das wieder in unser Leben zu integrieren. Da gehören oft, wie bei der Trauer, die Emotionen ganz wesentlich dazu. Das wäre so meine Einführung. Schön. Roman, du bitte.
Ja, daran anknüpfen vielleicht so zwei, drei Prinzipien. Das erste, Zeit und Ruhe. Wenn man so ein Gespräch, sagen wir, das Überbringen schlechter Nachrichten oder Therapiezieländerung, vielleicht hin zu einem palliativen Konzept, keine neue Chemo, keine OP, das zwischen Tür und Angel zu führen, führt praktisch immer zu Missverständnissen. Und was du schon sagtest, Veronika, will ich auch nochmal auf den Punkt bringen und sehr unterstützen. Zuhören ist wichtiger als reden. Und grundsätzlich möchte ich sagen, dass eigentlich so ein gelingendes Gespräch in so ganz schwierigen Kontexten beginnt mit Respekt und Wertschätzung für Patient, Patientin, für die Angehörigen. Du hast es gerade schon ausgedrückt. Ich formuliere das dann so, dass ich sage, unglaublich, was Sie hier alles schon geleistet haben. Also wenn es auch authentisch, wenn ich das so auch erlebe, was Sie für einen Weg hier gegangen sind, wie Sie sich selber zur Expertin und Expertin gemacht haben. Und bringe dann eben Respekt entgegen. Das spreche ich auch manchmal so aus. Ich habe ganz viel Respekt und Wertschätzung, auch durch das eigene Verhalten ausdrücken. Und dann schiebe ich zu Beginn bewusst Redeanteile zu den Betroffenen. Sie als Patient oder Patientin, Sie als Angehörige, wie erleben Sie die Situation eigentlich Ihres Mannes, Ihrer Frau, des Angehörigen? Und höre mir das alles an. Sag, was ich von Ihnen allen gehört habe, ist dies und jenes. Bringt es auf den Punkt und sag, lass mich dann einladen, möchten Sie mehr erfahren über jetzt die medizinische Einschätzung? Wo stehen wir eigentlich hier? Und gehe dann im nächsten Schritt weiter zu fragen, möchten Sie auch meine Sicht auf die Dinge hören? Ich lasse mich einladen, weil dann sind Sie gespannt, was kommt denn jetzt? Wie sieht er denn das? Und dann benenne ich das schon auch und bin oft dann dran oder sage, wenn das so und so ist, was sind eigentlich Ihre Wünsche jetzt an dieser Stelle oder auch Ziele? Und im Idealfall gelingt es, dass ich eigentlich einen Patienten einlade, selbst auszudrücken. Im Grunde denke ich, dass diese OP oder Chemo eigentlich für mich gar nicht mehr in Frage kommt. Ich möchte das auch nicht mehr. Und dann hat der Patient es ausgesprochen. Dann kann er sich nachher auch gut daran erinnern, weil er es selbst gesagt hat. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann ist eine gelingende Kommunikation das Geheimnis dahinter in drei Worten zusammengefasst. Ich gehe nicht rein, um zu sagen, was sind meine Ideen, was bringe ich mit, was für tolle Konstrukte und Pläne bringe ich mit, sondern ich bin beim Patienten. Und in drei Worten ausgedrückt, das Geheimnis gelingender Kommunikation lautet, ich sehe dich, deinen Bedürfnissen, deinen Wünschen, deinen Zielen und versuche Partner dann an deiner Seite zu sein.
Dann sage ich ja, Frau Schönhofer-Nellissen und Herr Reulke, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es hat viel Spaß gemacht. Das war ein sehr spannender Einblick. Und letztlich war es ja doch nur ein Einblick in dieses große Feld der Palliativmedizin, aber eben auch, wie weit gespannt es ist, was man alles tun kann. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Vielleicht schafft es der eine oder andere auch auf den Kongress nach Freiburg, Palliativmedizin, im Herbst 2026. Ich kann verraten, klinisch relevant ist sogar dieses Jahr auch vertreten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald, Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.